Was geben Sie eigentlich auf die aktuellen Umfragen? Wie bedeutsam sind die in Ihren Augen?
Ja, sie zeigen einfach nur deutlich, dass das Rennen unglaublich eng werden wird und dass gerade wenn man auf diese 7 Swing States schaut, also die Staaten, von denen das Wahlergebnis dann hinterher abhängen wird, um die Mehrheit im Electoral College zu bekommen, da dort die beiden Kontrahenten wirklich gleich aufliegen, lässt sich momentan noch gar keine Vorhersage machen, wer dieses Rennen gewinnen wird am Ende des Tages.
Sind denn die knappen Polls möglicherweise eine Gelegenheit, zusätzliche Wähler zu motivieren?
Zumindest sind die beiden Kandidaten und beziehungsweise der Kandidat und die Kandidatin natürlich intensivst darum bemüht, jetzt alles noch zu motivieren. Bisher zeigen die Resultate des sogenannten Early Votings, also viele der Wahlbüros haben ja schon geöffnet. In Georgia haben zum Beispiel schon 25% der Wahlberechtigten jetzt schon 2 Wochen vor der Wahl ihre Stimme abgegeben. Ich denke, die Wahlbeteiligung wird sehr hoch werden, wahrscheinlich sogar ein neues Rekordhoch erreichen. Und das liegt natürlich daran, dass es jetzt um jede Stimme geht.
Es geht um jede Stimme, aber worum geht es inhaltlich? Was denken Sie, motiviert die Wähler, diesmal so zahlreich an die Wahlurne zu gehen?
Naja, es geht halt schon um vieles, weil die beiden Kandidaten einfach von ihrer ganzen, eben nicht nur von einigen politischen Punkten, sondern von ihrer gesamten Weltanschauung her vollkommen unterschiedliche Lager und Positionen vertreten. Bei den Demokraten ist es so, dass sie in Kamala Harris jemanden sehen, der für eine positive Zukunft steht, der die Diversität von Amerika, die Inklusion von Minderheiten, von Frauen, auch von Transgender-Personen zum Beispiel hochschätzt, die für das Recht auf Abtreibung eintritt und Ähnliches, von außenpolitischen Prioritäten mal abgesehen, dass sie zum Beispiel jemand ist, die Joe Biden folgend zur NATO steht und weiterhin die Ukraine unterstützen wird. Und all dies ist ja genau andersrum bei Donald Trump. Donald Trump ist jemand, der ein sehr negatives Weltbild zeichnet, der behauptet, dass die Demokraten wirklich durchgedrehte Kommunisten alle sind, die Amerika völlig kaputt machen. Er behauptet, die Biden-Regierung habe das Land in den Abgrund gewirtschaftet, was überhaupt nicht stimmt. Es ist zwar wahr, es gibt eine hohe Inflation, die dazu geführt hat, dass die Preise für die Alltagsgüter enorm gestiegen sind, aber diese Inflation ist ja jetzt wieder runtergegangen und die Makrowirtschaftsdaten, da ist die Bilanz der beiden Administrationen ziemlich gut. Donald Trump ist auch jemand, der zum Beispiel klar sagt, er mag Putin, er will nicht unbedingt die Ukraine weiter unterstützen, er will Zölle erheben, er legt es auf einen neuen Handelskrieg an und er hat auch mehrfach angekündigt, dass er seine Macht als Präsident dazu nutzen will, auch innenpolitisch politische Gegner zu verfolgen. Also da sind wirklich ganz, ganz große Unterschiede in diesen beiden Kandidaten. Und das motiviert natürlich die Leute, die jeweils das unterschiedliche Lager unterstützen.
Wie bewerten Sie denn den bisherigen Wahlkampf? Der ist ja doch in mehrfacher Hinsicht sehr ungewöhnlich gewesen. Sie haben diese extreme Polarität angesprochen, aber auch allein das Zustandekommen des Personaltableaus war ja schon ungewöhnlich.
Ja, sicher. Also die Tatsache, dass Biden dann sich zurückgezogen hat, hat den Demokraten überhaupt noch mal eine Chance eingeräumt. Es war wirklich so, nach diesem katastrophalen Rededuell, was er hatte mit Donald Trump, wo er wirklich schon geradezu dement wirkte, danach hatten die Demokraten keine Chance. Und wenn man sich die Aufnahmen anschaut von der Republican National Convention, das war wirklich schon eine Krönungszeremonie. Also die Republikaner dachten, sie haben die Wahl also schon vollkommen sicher gewonnen. Und es war für die Republikaner eigentlich ein Schock, dass jetzt auf einmal dann Kamala Harris übernommen hat, die ja vorher eine, sag ich mal, nicht so auffallende Vizepräsidentin war. Aber gut, das hat das Amt des Vizepräsidenten auch an sich. Und die hat es ist ihr ja in relativ kurzer Zeit gewonnen, die Demokratische Partei hinter sich zu vereinigen, wahnsinnig viele Spendengelder zu bekommen und in den Polls dann doch deutlich, deutlich, deutlich bessere Werte zu erzielen, als Joe Biden das vorher hatte. Und das hat Donald Trump eine Zeit lang richtig aus dem Tritt gebracht. Er war entsetzt. Die Republikaner haben ja sogar Entschädigungen dafür gefordert, ja, dass die Demokraten jetzt auf jemand anders gesetzt haben. Aber nachdem dieser erste Schock überwunden war, hat Donald Trump halt jetzt nicht ohne Erfolg bei seinen Anhängern Kamala Harris als eine durchgeknallte Kommunistin dargestellt, die also zum Beispiel für irgendwelche illegalen Einwanderer Transgender-Operationen finanzieren will und so weiter. Also er behauptet ja oft Dinge, die einfach nicht stimmen, aber seine Anhänger glauben das.
Ist denn dieser Wahlkampf aus Ihrer Sicht noch schmutziger gewesen? Also ich meine, Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass Donald Trump sozusagen keine mögliche Beleidigung seiner Kontrahentin ausgelassen hat. War das noch heftiger als in den vergangenen Runden?
Ja, sag mal so, von Seiten der Republikaner her sehe ich da jetzt keinen großen Unterschied zwischen dem Wahlkampf jetzt und dem Wahlkampf, den Donald Trump damals gegen Hillary Clinton geführt hat. Ja, da waren ja auch schon sehr viele sexistische Töne, die da anklangen, und das hat sich jetzt nicht geändert. Was sich ein bisschen geändert hat, ist, glaube ich, der Ton, den Kamala Harris angeschlagen hat. Sie hat in einigen Reden, also auch Donald Trump persönlich, ziemlich scharf angegriffen, und das war was, was die Demokraten vorher nicht gemacht haben, aber die haben sich jetzt wahrscheinlich gedacht, es geht nicht mehr ohne. Man erinnert sich an den berühmten Spruch von Michelle Obama, die damals gesagt hat, when they go low, we go high. Also immer gesagt hat, man soll nicht verbal unter die Gürtellinie schlagen, aber inzwischen hat sich das Debattenklima noch mal mehr verhärtet in den USA.
Diese Gesellschaft ist ohnehin schon tief gespalten. Die beiden Lager können sich kaum noch auf die Gültigkeit der Schwerkraft einigen. Die meisten scheinen ja auch schon zu wissen, wen sie wählen wollen. Ist damit alles schon gelaufen oder lassen sich noch Wählergruppen umstimmen?
Naja, ich glaube, es ist noch nicht alles gelaufen. Es gibt einige Gruppen, da bemüht sich jetzt Kamala Harris auch sehr intensiv drum. Das sind zum Beispiel die Arab Americans. Die Arab Americans waren eigentlich spätestens, nachdem Donald Trump damals ja diesen Muslim Travel Ban durchsetzen wollte, was die Demokraten verhindert haben, haben die bei den letzten Wahlen, also mit sehr hohen Prozentzahlen, demokratisch gestimmt. Jetzt ist das Problem, dass der Nahostkonflikt, für den viele der Muslim und Arab Americans der Biden-Administration mit Schuld geben, dass da Waffen an Israel geliefert werden, die dann im Gazastreifen gegen die palästinensische Bevölkerung eingesetzt werden. Und diese Arab Americans machen einen ziemlich hohen Bevölkerungsanteil im Staat Michigan aus. Mhm. Und Michigan ist ein ganz, ganz wichtiger Staat. Also wenn es Kamala Harris gelingen würde, Wisconsin, Michigan und Pennsylvania zu gewinnen, dann würde sie die Wahl gewinnen. Und das wird wahrscheinlich auf wenige Stimmen hinauslaufen. Aber ein Punkt, den ich vielleicht noch kurz erwähnen will, denn der wird nie ins Feld geführt und der ist sehr entscheidend, sind die Drittkandidaten. Also gerade in Michigan und in anderen Nordoststaaten ist die Jill Stein, die Kandidatin der Grünen Partei, sehr populär, eben gerade auch bei den Arab Americans, die dann als Alternative sagen, okay, wir wählen Kamala Harris nicht, Trump wollen wir auch nicht wählen, wählen will Jill Stein. Jill Stein wird wahrscheinlich fast 1% der Wählerstimmen bekommen. Das ist natürlich nicht genug, um zu gewinnen. Aber es könnte dazu beitragen, dass Kamala Harris die Wahl verliert. Genau wie es zum Beispiel damals Ralph Nader war, der dafür gesorgt hat durch seine Kandidatur im Jahr 2000, dass Al Gore die Wahl verloren hat. Ich meine, es gab auch Wahlschiebungen in Florida damals, aber abgesehen davon ist das ganz entscheidend, wenn solche Drittkandidaten Stimmen abziehen, und es geht ja oft nur um ein paar tausend Stimmen in manchen Wahlbezirken, das kann gefährlich werden. Also da muss Kamala Harris jetzt noch sich sehr bemühen, also die Wahlgruppen, die sie versucht jetzt noch umzustimmen, sind Arab Americans, indem sie auch immer mehr das Leid der palästinensischen Bevölkerung versucht, in ihren Reden auch in den Vordergrund mitzustellen. Sie bemüht sich auch darum, die Stimmen von Latinos zu bekommen, und auch von schwarzen Männern. Da ist es auch so, dass einige jetzt doch deutlich mehr als bei der Wahl von Joe Biden dazu tendieren, ins Trump-Lager überzukippen, weil manche Männer sich einfach von dieser Macho-Gestik eines Donald Trump anziehen lassen.
Und wie sieht Trumps Wahlkampfendspurt aus?
Ja, ich glaube, er versucht halt auch in diesen Lagern, also vor allem bei den Männern, noch mehr Stimmen hereinzubekommen und seine Leute aufzustacheln, auf jeden Fall, dass sie zur Wahl gehen sollen. Ja, er malt ja dieses Szenario, dass wenn die Demokraten gewinnen, das Land absolut in den Abgrund gestürzt wird. Und Donald Trump appelliert sehr viel an Angst, also an, finde ich, negative Emotionen, um die Leute zu motivieren. Kamala Harris tut es in manchen Fällen auch, indem sie natürlich auf die Gefahren für die Demokratie hinweist, die sich geben würden, wenn Trump diese Wahl gewinnt. Aber insgesamt führt sie doch einen etwas, sag ich mal, optimistischeren Wahlkampf. Also sie malt auch ein Bild von Amerika und von Amerikas Zukunft, was längst nicht in so dunklen Tönen gehalten ist wie das von Donald Trump.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.